Denkduett. Geistreiche Impulse für dein Leben und deine Arbeit. Ein Podcast der Akademie 3.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcastes Denkduett, zu einer neuen Ausgabe, zu der ich ganz herzlich Stefan Balten begrüßen darf. Stefan ist Unternehmer, ein Entrepreneur reinsten Wasser, wie ich ihn nennen würde. Er hat vor einigen Jahren ein global agierendes Unternehmernetzwerk The Argonauts gegründet, über das er uns heute sicherlich einiges erzählen wird, weil es ein sehr spannendes Projekt ist, bei dem es um nicht mehr und nicht weniger geht als um die Etablierung einer neuen Denkweise, ja vielleicht sogar eines neuen Operating Systems für die Welt der Unternehmen. Ich selber kenne Stefan schon seit einigen Jahren. Wir haben schon viele gemeinsame Gespräche und Dialoge geführt. Vor allen Dingen Stefan auch Gründungsmitglied unserer Akademie 3, der ja schon seit langer Zeit verwoben ist. Er ist von Hause aus Jurist, aber das Juristische, ja, man merkt es ihm zuweilen auch an. Aber wie gesagt, vor allen Dingen ist er Entrepreneur. Stefan, ganz herzlich willkommen zum Denkduett.
Herzlichen Dank für die Einladung, Christoph. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
Ja, ganz meinerseits. Ich bin auch sehr happy, dass du dabei bist, weil ich glaube, wir werden uns über sehr wichtige Themen der gegenwärtigen Welt unterhalten können. Denn eines der zentralen Themen, die dich beschäftigen, ist ja die Frage, was können wir eigentlich tun, damit in der Welt der Unternehmen ein Hebel angesetzt werden kann, der, ja, ich sag's einfach mal, mehr Humanität, mehr Menschlichkeit, mehr Lebendigkeit in die Welt bringt. Das Unternehmernetzwerk, das du gegründet hast, Stefan, trägt einen Namen, der mir sehr sympathisch ist, weil er natürlich aus der griechischen Mythologie kommt. The Argonauts, die Argonauten. Damit nimmst du Bezug auf einen alten griechischen Mythos, was ja auch wahrlich nicht selbstverständlich ist in einer Welt, in der die humanistisch Gebildeten nicht unbedingt die Mehrheit darstellen. Deswegen, vielleicht ist das ja auch bei unseren Hörerinnen und Hörern der Fall. Erklär uns doch mal kurz, was dich dazu bewogen hat, mit diesem Titel auf die alte Argonautensage anzuspielen.
Wie es meistens so im Leben ist, so die eigenen Lebenserfahrungen oder Lebensabschnitte, durch die man so geht. Ich befand mich mit Anfang 40 an so einer Situation, wo ich sagte, ach, wunderbar, es läuft doch alles, ökonomisch läuft es super, privat, etc., etc. Aber da gab es so eine innere Stimme, die sagte, was denn das? Ist das alles? Ist die nächste Firmenaufbau, das nächste Projekt, das ist ein größeres Haus oder irgendwelche quantitative Errungenschaften, ist es das? Oder was ich eigentlich immer machen wollte, mein MBA dazu, muss das sein? Und das, und da stieß ich wieder auf die Argonautensage, die im Kern im Mythos etwas Ähnliches beschäftigt hat. Und da gab es den Herrn Jason, Nachname unbekannt, der 50 der damals im mythologischen Griechenland, antiken Griechenland, die 50 führenden Me-Heroes, würde man im Englischen sagen, also die Helden, die auf dem Höhepunkt ihres individuellen Schaffens stand, die hatte versammelt und zusammengerufen, gesagt, kommt, besucht mich an einem Strand. Hier, ich werde euch erzählen, hier, lasst uns zu seiner gemeinsamen Reise aufbrechen. Und diese 50 Krieger und Helden, die kamen, und keinem von denen, inklusive ein Herkules, hättest du noch irgendwas erzählen können über, wie man noch mehr Skills, noch mehr Fähigkeiten, also noch mehr quantitative Ziele erreichen könnten. Aber irgendwas zog die dorthin.
Also sie waren eigentlich nicht mehr alles, wie du sagst, Me-Heroes weiter optimierbar. Das heißt, die wussten genau, was sie tun müssen, um sich durchzusetzen, um erfolgreich zu sein, um ihre Heldentaten zu verrichten. Aber du sagst, das alleine genügt nicht. So wenig, wie es in der Welt der Unternehmen heute genügt, wenn du halt als Manager über alle möglichen transaktionalen Fähigkeiten verfügst und weißt, wie du sozusagen deinen Ego-Wert auf der Skala nach oben bringen kannst. Das alleine ist es nicht, wie du ja gerade gesagt hast, auch selber am eigenen Leib erfahren hast. Was ist das, was fehlt?
Genau, das ist auch der richtige Begriff. Auf der transaktionellen Ebene, wie heute auch, da machte denen keiner mehr was vor. Da hätten sie wunderbar munter weitermachen müssen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit einem Musiker, der ein beliebiges Instrument zur höchsten Güte spielen kann. Aber ich sage, Mensch, nur immer alleine auf der Bühne stehen ist ein bisschen langweilig. Wie mache ich denn das in der Band oder noch mehr im Orchester? Und das Gleiche hat die Argonauten beschäftigt. Und der Jason hatte dazu ein probates Mittel. Er sagte, da drüben steht ein Schiff, die Argo. Die hat auch ganz bestimmte Eigenschaften, aber als allererstes, da geht ihr jetzt mal alle rauf und lernt einmal alle zu rudern. Und zwar, wie man ja bei Ruderschiffen so auch aus dem, braucht man sich nur einen beliebigen See anschauen, wenn da ein Ruderachter mal vorbeikommt. Wenn alle diese Ruderer auf dem Höhepunkt ihres individuellen Schaffens auch individuell nur transaktionell an sich denken würden und rudern, dann entweder geht das ganze Boot im Kreis herum oder kentert.
Habe ich selber mal erlebt. In einem Doppelzweier, wo ich Steuermann war, einer der beiden Ruderer fängt einen Fisch bei vollem Speed und so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du dich im Wasser wiederfindest.
Genau. Dann schlägt sogar so ein Ding, je nach Geschwindigkeit, den richtigen Salto. Und bei der Argo wäre es dasselbe gewesen. Da gibt es ja die eine der Abenteuer, die sie zu bestehen haben, waren an durch eine Meerenge zu kommen. Und die Meerenge hatte etwas Unschönes. Die hatte nämlich schnell auf sich zu bewegende Felsen. Und wenn sie da nicht schnell genug durch sind, dann werden sie zermalmt von den Felsen.
Wie in so der Müllpresse von Star Wars.
Genau, die berühmte Müllpresse von Star Wars, genau so.
Also
Und
die mussten gut aufeinander eingestimmt sein.
genau, man könnte auch sagen, Kohärenz erreichen, die gleiche Frequenz. Und das ist etwas, ähnlich wie bei Musikern in einem Sinfonieorchester. Das geht nicht, indem alle die gleichen Noten lesen, also nur mit kognitiver Intelligenz arbeiten und damit einfach quasi reinkommen und sagen, transaktionell, das ist dann nämlich mit rein kognitiver Intelligenz verhaftet, ich mache meinen Job so gut wie ich kann und gehe dann wieder. Das Orchester hört sich gruselig an. Noch mehr bei so Jazzbands, wo man so richtig merkt, die sind im Flow miteinander. Und interessanterweise hat auch die Gehirnforschung herausgefunden, wir haben ja eigene Neurorezeptoren dafür im Gehirn. Dieser Flow-Zustand, oder in der Psychologie würde man sagen, diese We-Awareness, die dann kommt. Jeder Sport, oder du bist ja auch großer Fußballfan, am Schluss ein großes Turnier wie die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt das Team, das nicht besteht aus Single-Me-Heroes, die einfach unabgestimmt, unkohärent über das Feld rennen, immer gleich den Ball hinterher. Und jeder will nur für sich das Tor machen, sondern das Team gewinnt, das in diesem We-Zustand, diesem völligen Kohärenz, in diesem Flow-Zustand, wie er genannt wird, sich hineinspielen kann. Und das Team gewinnt.
Bleiben wir mal kurz bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Das dachte ich mir.
Also Nagelsmann kann natürlich sagen, Jungs, sagen, pass mal auf, ihr meine perfekten Individualisten, ihr Wirtze und Musialas dieser Welt, ja, wir müssen jetzt uns aufeinander einstimmen, eingrooven, Kohärenz erzeugen, weil wir Weltmeister werden wollen. Das hat der Jason natürlich seinen Argonauten so nicht sagen können, aber der musste ja irgendwie auch denen ein Versprechen geben oder irgendwas in Aussicht stellen, also irgendwie ein Ziel für seine Reise benennen, um diese 50 Burschen überhaupt erstmal an Deck zu bringen. Weil einfach nur zu sagen, hier, wir wollen uns aufeinander eingrooven, hätte vielleicht einen Herakles und einen Theseus nicht dazu bewogen, mit an Bord zu gehen. Also was war das Ziel? Wohin geht die Reise? Und das natürlich jetzt auch angewandt auf dein Projekt der Argonauts, was stellst du denen in Aussicht, die sich an Bord deiner Argo begeben?
Ah, exakt, das ist die Kernfrage. Das ist auch die Kernfrage, worum geht es denn eigentlich uns Menschen im Leben? Wenn, es hat ja noch niemand auf seinem Sterbebett gesagt, Mensch, Mist, hätte ich doch nur noch ein Porsche mehr gehabt in der Garage. Oder der berühmte Satz, On my deathbed, I will not wish to have spent another day in the office. Das macht keiner. Also was ist es? Am Schluss des Tages ist es, das Leben mit voll geschöpft zu haben. Also in der vollen Lebendigkeit zu stehen. Englisch würde es Aliveness wohl die beste Übersetzung sein. Und dieses Gefühl der vollen Lebendigkeit, des vollen Hier und Jetzt, in der vollen Präsenz, und damit im Flow-Zustand mit anderen und mit dem Leben, das ist das, was Jason ihnen versprochen hat, symbolisiert durch das berühmte goldene Vlies, das metaphorische Aliveness, die metaphorische Erfüllung im Leben, also nicht nur Erfolg zu haben, sondern Erfüllung. Und da muss ich auch sagen, kann ich nur einen meiner Ja, meine Mentoren zitieren, der immer sagte, Success without fulfillment is the ultimate failure. Und das ins Deutsche übersetzt, das kennen wir nur die ganzen armen Reichen, die erst auf dem Todesbett merken, dass die Höhe ihres Bankkontos zur Qualität ihres Lebens nichts Großes beigetragen hat.
Und das war dann die Erkenntnis, von der du vorhin sprachst, die dich in der Mitte des Lebens irgendwann auch ereilt hat oder dich gefragt hast, verflixt du mal, was fehlt denn jetzt hier eigentlich noch? Also einerseits die Erfüllung, Fulfillment, Und andererseits dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber auch damit gleich gekoppelt diese Erfahrung der Zugehörigkeit, des Wir, des gemeinsam etwas tun. Also diese Transformation vom Me-Hero zum We-Hero.
Exakt, denn wenn man es mal ganz stark reduziert, wir Menschen sind so eine Belonging Species. Wir müssen Teil sein etwas Größerem als das, was wir selber sind. Das ist für die Griechen eben die Communitas, die Polis. Im Gemeinsamen etwas schaffen, kreieren, manifestieren. Und der ideale Manifestierungs- und Erlebniszustand findet eben in der Gemeinsamkeit mit anderen als We Hero statt. Wenn ich das nur alleine mache, ist es halt verflixt einsam irgendwann.
Leuchtet mir als Philosoph natürlich sofort ein. Aristoteles sagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon und hat im Prinzip seine
Genau.
gesamte politische Philosophie auf dieser Grundeinsicht aufgebaut. Weshalb er auch sagt, auch die Polis ist etwas Natürliches. Es liegt quasi im Wesen des Menschen, dass er überhaupt nur in der Interaktion und in der Kooperation mit anderen ja seine Lebendigkeitspotenziale zur Entfaltung bringen kann. Ja, also ähnlich wie auch sonst in der Natur. Alles, was lebt und wächst, interagiert miteinander, verstoffwechselt sich miteinander wechselseitig und gelangt dadurch halt zur Blüte, zur vollen Entfaltung seiner Möglichkeiten und seiner Potenziale. Das für den einzelnen Menschen sich verständlich zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber jetzt geht es dir ja darum, etwas von diesem Spirit der We-Heroes, diesem gemeinschaftlichen Wachsen und Gedeihen in die Welt der Unternehmen hineinzubringen, wo wir es aber traditionellerweise mit jeder Menge Me-Heroes zu tun haben oder, wie die Philosophen sagen würden, mit den Repräsentanten der Spezies des Homo economicus, also Leute, die vor allen Dingen mal nach ihrem eigenen Vorteil schauen und nun nicht gerade das Wohlergehen der ganzen Company oder einer Gruppe, einer Abteilung, eines Teams im Auge haben. Wie kriegen wir diese Transformation hin? Wie stellst du dir das vor, dass eben etwas von diesem Geist der Interaktion, der Kollaboration, der Gemeinsamkeit auch wirklich in der Welt der Unternehmen Fuß fassen kann?
Das ist wirklich ein Faszinosum, weil es wunderbar untersucht ist und alle Studien der letzten Jahrzehnte immer wieder neu beweisen, dass alle Unternehmen, die es schaffen, eine Kultur des Wir zu haben, des Miteinanders, der gemeinsamen Werte, Ziele und vor allen Dingen des gemeinsamen, ja, von einem gemeinsamen Zweck, also Purpose erfüllt sind, immer alle anderen Unternehmen schlagen, die es nicht sind. Und jetzt nimmt man es hin, dass bis zu 80% der Belegschaft einer beliebigen Organisation eigentlich sich schon längst verabschiedet hat. Das ist ungefähr so, als wenn ich von 10 Zylindern im Auto nur mit 2 fahre. Hochgradig unökonomisch. Das heißt also, die ökonomischen Parameter sprechen eigentlich dafür. Nun haben wir nur das Problem, dass wir in einem System leben, das, obwohl die Erkenntnisse im Sport klar sind, in der Musik klar sind, im Militär klar sind. Eine Gruppe wie die Navy SEALs schlägt eine beliebige zusammengewürfelte Truppe von einzelnen Soldaten, die vielleicht eben auf das Skillset eben genauso gut sind, aber als Gruppe keine Chance haben gegen eine hochtrainierte Gruppe im Flow-Zustand. Auch das ist alles bekannt und komischerweise, wo diese simplen Wahrheiten, die auch unterstützt werden von der gesamten Entwicklung der Psychologie, der gesamten Entwicklung der Neurobiologie, die werden im Wirtschaftsleben immer ausgeschaltet. Meine Erklärung dazu ist im Grunde eine einfache. Wenn man sich die Funktionsweise vor allen Dingen von den Kapitalmärkten geführten Unternehmen oder Börsenbereich notierten Unternehmen, die hier die größte Wirtschaftsmacht ausmachen, wenn man sich den anschaut, dann sind es Manager, die im Vierteljahresrhythmus KPIs abliefern müssen. Und wenn jemals einen sogenannten Analysten-Call einer börsennotierten Unternehmung mitgemacht hat oder auch nur gelesen hat, dann weiß er, das ist kein Spaß. Da sitzen dann also namenslose Analysts, die fragen nach 5, 6 KPIs, und wenn sie sie nicht hören und die sind negativ, dann wird der Laden heruntergestuft, er verliert an Wert und dann geht eine Negativspirale los. Das heißt, im Grunde wird das nur von kurzfristigen, hochgradig transaktionellen und damit von Angst geprägten Motivationsfaktoren geleitet. Und das übersetzt sich dann auf die gesamte Firma. Bis hin zum Einzelnen. Das heißt, Angst wird eigentlich nur von top-down runtergegeben. Und jeder wird zur ultimativen Transaktionsmaschine, zum Homo economicus oder zum Homo doing verbannt.
Das, was du da beschreibst, könnte man mit einer Metapher ja auch als ein unternehmerisches oder ökonomisches Betriebssystem bezeichnen, das sich irgendwie fest in der Denkweise, in der Matrix der Unternehmen verankert hat, was bis in die Psychologie eines jeden Managers, eines jeden Beschäftigten hineingreift. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, solange wir im Prinzip dieses Betriebssystem nicht korrigieren oder durch ein besseres ersetzen oder es upgraden oder eine neue Fassung schreiben oder wie auch immer, werden diese ganzen Erkenntnisse, die wir aus der Biologie, aus der Neurophysiologie, aus dem Sport, aus dem Militär, aus der Kunst haben, also die Erkenntnis, Interaktion is a way, der auch am Ende des Tages sich ökonomisch rechnet, solange wir diese Erkenntnisse dort nicht wirklich Fuß fassen können. Das heißt doch aber wiederum, auch für das Projekt der Argonauten, es ist ein ziemlicher Challenge, es ist eine ziemliche Herausforderung, die ihr euch da gewählt habt, nämlich nicht mehr und nicht weniger zu leisten als eine Art Mindset-Shift, eine Art Upgrade des herrschenden ökonomischen Betriebssystems.
Das ist ein wunderschöner Begriff, den du da gewählt hast, der des neuen Operating Systems, der auch eine gewisse, den muss man ein bisschen mit zwinkernden Augen sehen, weil der Operating Begriff ist natürlich ein Begriff, der eigentlich aus der mechanistischen Homo economicus Welt stammt, aber er ist genauso eben anwendbar für das, was eine, ja, nicht nur Organisation, sondern eine ganze Gesellschaft ausmacht, nämlich die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und auf welchen Werten es beruht, ist schlichtweg und so die Kultur. Und jeder weiß, jeder Unternehmer weiß, wie heißt es so schön, ich glaube, von Peter Drucker ist der Spruch, Culture eats strategy for breakfast.
Genau.
Und die Culture eines Unternehmens ist das Operating System. Und dieses Operating System, wenn das eben nur geprägt ist auf KPI-Erreichung und kurzfristige Ergebnisschau, dann macht dieses Operating System eines Unternehmens den gigantischen Fehler, dass es nur einen Bruchteil des Potenzials hebt, das eigentlich im Unternehmen steckt. Eben, meistens passiert das dann, wenn der ehemalige Berater von außen kommt, zum CFO wird und dieser CFO dann auch noch zum CEO wird. Der sieht alles und jeden nur noch als Excel-Tabelle und stülpt dieses Excel-Tabellen-Denken dann auch noch allen über. Und das ist dann das ultimativ kurzfristige Operating System. Da geht nämlich alles raus, was langfristig den Marktvorteil einmal gebracht hat. Da können so viele Beispiele jetzt ins Feld geführt werden. Das Neueste ist natürlich, wenn man Boeing sieht. Das führende Flugzeugunternehmen der Welt und jetzt ein absoluter Sanierungsfall geht so weit, dass sich keiner eigentlich mehr sicher fühlt, der eine Boeing-Maschine betritt. Und das ist nur geprägt von, das war der jetzige CEO, der davor war ein Jack Welch-Schüler, der diese Denke in General Electric in den 80er, 90er Jahren eingeführt hat. Und zum Upgrade zu kommen, tja, ich benutze mal die Metapher, das sehen wir jetzt gerade überall. Wir sehen es im Unternehmen, wir sehen es in der Gesellschaft, dass wir alle merken, irgendwas stimmt nicht ganz. Und die Metapher ist, es ist, als wenn wir unser iPhone, was ist im Augenblick das neueste, 14 oder 15, mit einem OS-System, einem Operating-System für das iPhone 15, hat die neuesten Apps und das funktioniert wunderbar. Was wir aber machen in Unternehmen und auch sehr stark in unserem eigenen Leben ist, ein iPhone 14 nehmen, mit hochkomplexen Apps versehen, die das hochkomplexe Leben nun mal braucht, aber immer das Operating-System des iPhone 1 draufspielen und uns dann wundern, wieso unser Telefon crasht. Und exakt das sehen wir. Und das Crashen sieht man in Unternehmen, man sieht es jetzt gerade in Deutschland sehr stark, dass das Operating-System, das uns groß gemacht hat, irgendwie nicht mehr funktioniert. Egal, ob es ein Berliner Flughafen ist oder ein Stuttgarter Hauptbahnhof, nichts fertig wird und dann nur zu teuer, die Bahn nicht mehr funktioniert und irgendwie jeder auch Lust an der Verantwortung für die Gesellschaft, fürs Miteinander verloren hat, eben zurück degeneriert zum transaktionellen Me-Hero und der Gemeinsinn verloren geht. Und dann haben wir das Ergebnis AfD und Konsorten oder Geert Wilders in Holland oder eine Maga Bewegung mit Trump an der Spitze im ultimativen narzisstischen Tyrann, das Ergebnis ist. Dann geben es eben Eigensinn vor Gemeinsinn. Und das Gleiche gilt für so ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das nur auf Eigensinn der Leute und ihren eigenen Vorteil beruht, das verliert jede Form von Kollaboration und mit der Kollaboration die Form jeder Fähigkeit zur langfristigen Innovation.
Weil du es gerade angesprochen hast, ich finde, die Bahn ist wirklich ein gutes Thema dafür, auch eines, das wir alle kennen. Ich hatte gerade unlängst ein Gespräch auch mit einem Wirtschaftsprofessor, der mir gesagt hat, das fand ich irgendwie sehr plausibel. Eine Bahngesellschaft kannst du wirklich nur in einer kollektiven Anstrengung bespielen. Das ist etwas völlig anderes als Individualverkehr. Bei einer Bahn muss alles ineinander greifen. Der sagte nochmal,
Schönes Beispiel.
unglaublich, ja, in den 1920er Jahren, die Deutsche Reichsbahn damals hatte ein viel größeres Streckennetz als heute. Es ging nur mechanisch. Ja. Signale wurden mit Seilzug gestellt und an jeder Schranke war noch ein Schrankenwärter. Aber es hat funktioniert, weil die Menschen kooperationstauglich waren, weil sie wirklich auch die Disziplin und die Lust aufgebracht haben, miteinander dieses unglaublich komplexe Infrastruktur Bahn zu stemmen. Ja, es könnte tatsächlich sein, dass das Scheitern der Bahn oder zumindest die enormen Schwierigkeiten, die die gerade haben, etwas damit zu tun haben, dass genau der Prozess stattgefunden hat, den du gerade beschrieben hast. Also man merkt, es gehen diese gemeinschaftlichen, kooperativen Skills verloren. Die Leute kehren zurück in dieses vertraute, aber eigentlich überaltete Operationssystem des transaktionalen, eigensinnigen Denkens. Und wir kriegen irgendwie nicht richtig diese Transformationskurve hin, dass wir auf einem hohen Niveau ein neues ökonomisch-gesellschaftliches Betriebssystem der Kooperation entwickeln. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Bei den Argonauten erprobt ihr quasi neue Optionen für ein solches Betriebssystem, und zwar indem ihr ein uraltes menschliches Kulturinstrument weiterentwickelt, nämlich die Konversation. Was passiert da?
Ja, ist doch erstaunlich, nicht wahr? Dass etwas, was eigentlich jedem bewusst sein müsste, hier eine Renaissance benötigt. Es ist ja so, um nochmal den Begriff der Transaktion, dem Begriff der Transformation gegenüberzustellen, auch in Konversation miteinander. Wir leben es ja zu oft, dass wenn Menschen nur transaktionell untereinander, unterwegs sind, dass dann im Grunde sie keinen Dialog miteinander führen, sondern eine Art gesteuerten Monolog, gegenseitigen Monolog. Jeder erzählt so, was er so machen kann, ist eigentlich gar nicht interessiert am anderen. Es fehlt also jede Neugier füreinander. Und am Schluss vergisst man den Namen und das Gesicht des anderen und sagt, was habe ich eigentlich mit dem, irgendwas? Den habe ich gestern getroffen, wer war das nochmal, was haben wir geredet? Ach, schon wieder vergessen. Ja klar, weil ich eigentlich nur über mich geredet habe und am
Und nur
anderen
dir
nicht wirklich.
zugehört hast,
Und
genau.
im Grunde ein ganz genau, ich brauchte einen Zuschauer, der mir beim Selbst, Darstellen zuhört. Und damit haben wir natürlich keine echte Konversation. Das heißt, die Art der Kunst der echten Konversation, die im Stress des Alltags, in der Komplexität der Welt, in den Sorgen, in den Nöten und dann im Unternehmen, in der kurzfristigen Zielerreichung verloren geht, die gilt es wieder zu erwecken. Und im Kern geht es im Grunde darum, eine simple Erkenntnis. Wir Menschen sind eine konversationelle, eine Spezies des Dialogs und eine Spezies der Zugehörigkeit. Damit bei den Griechen der Polis. Oder der Agora und der Polis, würdest du sagen. Auf der Agora, wo der Austausch stattfindet, und in der Polis, wo es umgesetzt wird. Und hier gibt es die Herausforderung, dass es dafür die Räume im Unternehmen eigentlich nicht gibt. Den Konferenzraum gibt es, aber der ist nun mal dafür da, zu sagen, da kommt jeder rein, stellt sein Projekt vor, sagt, was er tut, die Checklisten werden abgearbeitet und man verständigt sich auf das transaktionelle Erreichen. Für ein transformationelles Ziel des gegenseitigen menschlichen Vertrauensgewinnens, des Wachsen miteinanders, braucht man einen ganz anderen Raum. Der muss anders gestaltet werden. Dafür sinnbildlich wieder die Argo als Schiff. Das heißt, ich muss in der Lage sein, mit einer ausgewählten Gruppe von Leuten ein solches Schiff zu besteigen. Und wenn ich ein Schiff besteige mit 8 gleich interessierten Mitgliedern, dann passiert ja schon mal eins. Ich bin in einem geschützten Raum, denn ich gehe aufs Meer hinaus und kein anderer sieht mich und hört mir zu.
Du bist im geschützten Raum und du hast auch ein anderes Ziel, weil hier geht es jetzt nicht darum, die Reise anzutreten, um die nächsten KPIs zu realisieren, sondern um das goldene Vlies zu finden. Wir sagen, um die persönliche Potenzialentfaltung voranzubringen, aber gleichzeitig auch die Potenzialentfaltung dieser Gruppe zu befördern.
Wunderbares Stichwort, genau das ist es, dass dieser Raum, die imaginäre Argo, wird dazu verwendet, um wieder Lebendigkeit zu finden. Und wie finde ich denn das? Im Miteinander, indem ich Menschen wirklich lerne, wieder zuzuhören, indem ich auch sehe, mir wird zugehört. Ich spüre plötzlich eine Verbindung mit einem anderen auf einer ganz anderen Ebene, auf einer tiefen menschlichen Ebene. Wir sagen auf Englisch nur Rediscovering the Art of Truly Connecting. Die Kunst, sich wieder wirklich auf der Herzensebene miteinander zu verbinden. Und dafür muss ich ein paar Regeln lernen, die irgendwie verloren gegangen sind. Und die sind eigentlich ganz einfach. Nämlich, eigentlich kannst du sagen, erstmal Nummer eins, es muss ein geschützter Raum sein. Das heißt, alle Informationen, die da stattfinden, die gesagt werden, bleiben auch dort in dem Raum. Ich muss das absolute Wissen haben, hier bin ich in einem geschützten Raum, hier geht nichts raus.
Kurze Zwischenfrage. Bei den Argonauten macht ihr das im digitalen Raum. Man kann sich das aber auch im analogen Raum in einer ganz normalen Büroatmosphäre vorstellen.
Absolut, das ist das Schöne. Jeder Raum, bei dem man die Tür zumachen kann, virtuell oder tatsächlich, kann in einen geschützten Raum verwandelt werden. Es geht ganz schnell. Man braucht das entsprechende Commitment dran geben. Jeder muss sich darauf einlassen und es geht um die Einhaltung eines Vertrages, den man miteinander schließt. Und genau den ermöglicht werden und auch den Prozess dafür, der wurde exakt durch choreografiert und kuratiert. Und idealerweise, wie auch in einer guten Fußballmannschaft, gibt es auch einen guten Trainer dazu, der diese Reise auf diesem Boot mit begleitet und die gemeinsamen Seefahrer mit dem nötigen Material, den Karten und des seefahrerischen Können begleitet.
Das heißt, die
Und
Gespräche sind quasi kuratiert und begleitet von jemandem, der das mehr oder weniger professionell handhabt.
exakt. Wir haben also einen Profikapitän, einen Profi-Skipper mit an Bord. Und dann gibt es zwei ganz simple Prinzipien. Bin ich in der Lage, verletzlich zu kommunizieren, also tatsächlich mal ein bisschen die Maske zu lüften, aus der rostigen Rüstung einmal auszusteigen und zu sagen, okay, hier bin ich und hier kann ich nicht anders. Diese Verletzlichkeit ist es am Schluss, die Menschen miteinander verbindet. Denn ich sehe dann den Mensch, wie er wirklich nicht ist und nicht seine Visitenkarte, nicht den Anzug oder die Rüstung, in der er steckt, nicht die Maske, in der er sich normalerweise gesellschaftlich oder eben im Unternehmen zu bewegen hat, zum ökonomischen Überleben, sondern den Menschen.
Du
Und
siehst
das Gleiche gilt auf der zuhörenden Ebene.
die Person, ne, das ist, mag ich so an diesem schönen lateinischen Wort, personare, durch etwas hindurchtönen. Also das Wort kommt ja letztlich von demjenigen, der hinter der Maske ist, aus der Welt des Theaters. Also es sind persönliche Gespräche, die dort geführt werden, in denen Menschen eben ihre Maske ablegen, sich verletzlich zeigen und auf diese Weise ein hohes Maß an Tiefendimension gewinnen können.
Exakt das. Und das ist da, wo wir plötzlich spüren, wieder Mensch zu sein. Und dann findet etwas statt, was auch psychologisch und neurobiologisch wunderbar zu erklären ist. Ich erreiche schlichtweg psychologisch höhere Ebenen. Ich komme aus dem, was Maslow die D-Love genannt hat, die Deficiency Love, die in sich im defizitären psychologischen Zustand stattfindet. Und ich komme zu der sogenannten G-Love, der Growth Love, wo ich merke, ich wachse wieder. Auf der neurobiologischen Ebene korreliert das mit auch einem ganz anderen Ausschüttung von Hormonen. In der transaktionellen Welt bin ich eigentlich nur mit Dopamin unterwegs. Aber in dem Moment, wo ich Vertrauen habe, ich bin geschützt und ich kann auf dieser Ebene kommunizieren, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und das korreliert mit dem Wachstum, das Maslow auf der psychologischen Ebene beschrieben hat. Jetzt passiert da etwas Faszinierendes. Oxytocin ist die Voraussetzung für Vertrauen. Und wir alle wissen, ohne Vertrauen keine Beziehung. Vertrauen ist der Schmierstoff und das Bindemittel zugleich. Wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, wo Missvertrauen der Dauerzustand ist, der Aggregatzustand, dann weiß ich, dieses Unternehmen verwaltet sich nur noch selber und kann nicht überleben. Das kann nicht mehr innovativ sein. Denn ohne Vertrauen kann ich keinen Zweck, gemeinsamen Zweck erzielen. Ohne Zweck kann ich keine Innovation erzielen, weil keine Kollaboration möglich ist. Innovation, vor allem in komplexen Gebieten, geht nur über Kollaboration. Und Kollaboration braucht nur Vertrauen miteinander. Und Vertrauen miteinander braucht den echten Dialog, das echte Kennenlernen, das echte Miteinander, wie eben auf einem Boot. Und wenn ich dieses Miteinander im Vertrauen miteinander nicht habe, ja, dann rudert eben jeder durcheinander, das Schiff kommt nicht voran oder kentert sogar. Das ist eine Binsenweisheit. Und diese Binsenweisheit wird vom Standardmanagement, vom Standard Harvard MBA-Träger komplett ignoriert.
Du hast ja gerade noch ein ganz wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang angesprochen, das ich nochmal aufgreifen möchte, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, nämlich das Stichwort Innovation. Du sprachst doch gerade von der echten Konversation, dem echten Dialog. Mir schoss dabei noch ein Essay-Titel von Martin Buber durch den Sinn, das echte Gespräch, wo er auch sagt, da wo Menschen sich rückhaltlos, offen, frei von dem Drang scheinen zu wollen, einander zuwenden, entsteht ein sonst nie dasein der Raum der wechselseitigen Fruchtbarkeit. So sinngemäß Zitat Martin Buber aus dem Text Das echte Gespräch. Aber dieser Raum der Fruchtbarkeit, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil ja gerade die Welt der Unternehmen so angewiesen ist auf Innovation, auf Kreativität, auf Erneuerung. Und auch vor dem Hintergrund der Neurophysiologie, die du gerade beschrieben hast, wissen wir ja, dass tatsächlich Kreativität nur da entsteht, wo eben Menschen begeistert sind, also physiologisch gesprochen, wo sie Oxytocin-Ausschüttungen haben. Und das geschieht eben genau da, wo sie miteinander interagieren, wo sie miteinander spielen, wo sie auch einmal frei von der alltäglichen Agenda, die berühmten KPIs erreichen zu müssen, ihren Gedanken freien Lauf geben können, indem sie sich so aufeinander eintunen. Ich glaube, auch von der Seite aus wird nochmal wichtig, welch hohe Relevanz eine Gesprächskultur wie die von dir gerade beschriebene für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen hat. Letzte Frage. Diese Gesprächskreise, Trust Circles, wie ihr sie bei den Argonauten nennt, die finden ja nun zunächst einmal zwischen Individuen statt, zwischen Personen, die zwar aus unternehmerischen Kontexten kommen, aber sich dort quasi auch ein Stückchen außerhalb ihrer angestammten Welt treffen. Wie kriegt man die Erfahrungen, die dort stattfinden, letzten Endes dann auch in die Kultur von Unternehmen, sodass dieser Hebel in Bewegung gesetzt werden kann, hin auf dem Weg zu einer, sagen wir mal, humaneren und lebendigeren unternehmerischen Atmosphäre?
Und es ist ein wunderbarer gradueller Prozess, der wie bei der Polis auch durch die langsame Etablierung verschiedenster dieser Trust Circles geschieht, die sich dann zusammenschließen, eine kritische Masse erreichen und damit die Träger dieses Innovations-, Vertrauens- und Purpose-Kultur werden. Und das ist auch fürs Management etwas Wunderbares. Das ist dann nicht mehr nur eine Top-Down-Angelegenheit, die wieder zusammenbröselt, wenn also der CEO wechselt, sondern die geht dann über in die DNA des Unternehmens. Und vielleicht zum Abschluss noch für unsere auch transaktionell geprägten Zuhörer, denn es muss ja alles transparent braucht, dass das Transaktionelle als Gegenstück, sonst passiert nichts im Leben. Die Zahlen sind ganz klar und ich zitiere jetzt nur zwei Zahlen. Zum einen hat das ausgerechnet Google schon vor jetzt 10 Jahren in ihrem Projekt Aristoteles, Project Aristotle, haben sie das genannt, aus gutem Grund, festgestellt. Die haben sich nämlich gefragt, Mensch, wir heiraten doch immer nur die Besten und Tollsten und wir haben alle gigantische Abschlüsse, jeder hat einen PhD hier und einen Harvard MBA dort. Wieso gibt es denn trotzdem so drastische Unterschiede im Innovationsoutput, überhaupt im Output der einzelnen Teams? Und die haben 2 Jahre rumgemacht und sind nicht drauf gekommen, bis sie plötzlich merken, es ist was ganz Simples. Vertrauen. Und das Team, wo sie das festgestellt haben, wurde tatsächlich geführt von jemandem, der hat das gemacht wie ein guter Football-Coach in der Highschool. Der schaffte ein Team. Ein Team, das sich blind vertrauen konnte untereinander. Und dieses Team und Teams, die ähnlich agieren, die waren mit Abstand höhere Leistungsträger, sowohl transaktionell als auch innovationsfähig, kollaborationsfähig und waren die Träger auch dieses Mindsets, dieser Kultur von Google. Schon längst festgestellt, anerkannt, Zahlen sind klar. Und die zweite Zahl, weil Trust und Purpose, das sind immer so die Zwillinge, die kommen miteinander, wobei Purpose ohne Trust geht nicht. Trust ist die Voraussetzung für ein gemeinsames Unternehmensziel, der eben nicht nur als auf dem Aufzug steht, sondern tatsächlich gelebt wird. Die Unternehmen, die Trust und Purpose wirklich leben, die schlagen den Markt im Schnitt um 42%. Das war eine langjährige globale EY-Studie. Die Zahlen sind also klar. Es geht ums Mindset. Bin ich bereit, mit Mut das auch anders, mal anders zu denken, als die kurzfristigen Vierteljahresziele es mir erlauben? Es gibt nur einen Wermutstropfen, den möchte ich auch gleich sagen. Das ist ein Mindset-Shift, der geht top-down. Den kann man nicht einfach mal so an die HR-Abteilung geben und sagt, macht mal, Jungs. Sondern das ist eine Sache, die vorgelebt werden muss vom C-Suite-Eigentümer, vom Leadership. Die Kultur des Leadership entscheidet über die Kultur des gesamten Unternehmens.
Genau daran muss gearbeitet werden. Vertrauen ist, wenn man so will, der Treibstoff, die Energie, die sowohl den einzelnen Menschen als auch die Unternehmen der Zukunft voranbringt. Sinnorientierung, Orientierung an menschlichen Werten, an Lebendigkeit, das ist es, was die Welt der Unternehmen braucht. Und dafür brauchen wir ein neues Betriebssystem, ein neues Operating System in der Gesellschaft, genauso wie in der Welt der Unternehmen, das wesentlich geprägt ist durch eine neue Form, vielleicht auch eine ganz alte Form der Gesprächsführung. Wir brauchen Räume, in denen Menschen auf eine intensive Weise in einer Haltung des wechselseitigen Respekts, der Verletzlichkeit, der Verbundenheit miteinander ins Gespräch kommen, um neue Wege zu beschreiten, kreativ und schöpferisch zu sein, um auf diese Weise letzten Endes die Kultur in unseren Unternehmen zum Positiven hinzuwenden. Das ist so ein bisschen für mich das Resümee aus unserem Gespräch, lieber Stefan. Ich danke dir ganz herzlich,
Genauso.
dass du deine Einsichten mit mir und mit unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir. Wunderbar.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Folge des Denkduetts mit Stefan Beiten. Und ich hoffe, ihr habt gute Gedanken, gute Inspirationen aus diesem Gespräch mitgenommen und freue mich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, wenn es mit dem Denkduett vorangeht. Herzlichen Dank und euch allen alles Gute. Servus.